Ein Handwerker mit einer Mission. Deinen Handwerksbetrieb in VEB-Projekten zu profitabilisieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Der professionelle Bauablauf. Heutzutage sind Projekte massiv gestört. Architekten und Fachplaner machen alles falsch. Juristen vergiften Projekte. Sichere Argumentation in der VEB ist wichtiger denn je. Andreas Scheibe zeigt Chefs und Inhabern von Betrieben in VEB-Projekten Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit nachhaltig viel mehr Spaß und Sicherheit in Projekten realisieren kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Rechne das ab, was dir zusteht.
So, dann geht es ja in die Montageplanung. Nächster Schritt ist ja die Montageplanung, ihr Lieben. Wer sagt denn in Deutschland, was Teil einer Montageplanung sein muss für uns als Handwerker? Der Planer. Ist doch logisch, was der sagt. Ja, Minimumprinzip. Alles dein Job, lieber Handwerker. Ja, ist alles Teil deiner Montageplanung. So, schaut in die VBC rein, da sind ein paar Themen drin, insbesondere da, wo die Bedenkenbeispiele drin sind, was alles Teil der Ausführungsplanung sein muss. Das ist nämlich eben nicht Teil der Montageplanung. Und ganz wichtig, ihr Lieben, ihr schuldet immer eine vollständige, einmalige Montageplanung, denn sie setzt ja darauf auf eine vollständige, mangelfreie Ausführungsplanung. Das ständige Anpassen, das ständige Ändern, Erweitern ist Nachtragspotenzial. Ja, und in Deutschland schaffen wir für einen Projektleiter, für einen Zeichner 165 Euro die Stunde im Schnitt. Ja, wenn ich nochmal dran muss an die Montageplanung. Und jetzt direkt der diplomatische Tipp, macht das nicht formal, macht das baubegleitend. Ja, sag dem Auftraggeber, das ist nicht mein Job, ich mache das gerne für dich. Hier, wir tracken schon mal die Zeiten und dann müssen wir uns zu gegebener Zeit mal über die Kosten unterhalten. Aber dass wir hier ständig den Scheiß aus der unvollständigen, mangelhaften Ausführungsplanung umsonst ausbessern. Schluss. Bei den eigenprojektierten Projekten machen wir uns halt eben in der Leistungsphase 5, in der Ausführungsplanung, detailliertere Gedanken. Ja, als Tipp, VDI 6026. So, nächster Impuls, Bauablaufdokumentation. Ein riesen Thema. Ich habe als Handwerker keine Lust auf Bürokratie. Null. Ich bin Malocher. Ich will schaffen, ich will, dass am Ende alles funktioniert und im besten Fall in der Zeit, die wir vereinbart haben. Jetzt haben wir jedes Jahr weitere Bürokratielasten, die uns aufgebürdet werden. Und meine Intention für euch ist immer, wenn wir dokumentieren müssen, muss es danach eine Rechnung geben. Und die Bauablaufdokumentation ist für viele so unemotional, so eine Last. Ne? Wer von euch schreibt denn Bautagesberichte? Nur einer! Ja, okay. Der Monteur, ne? Aber ihr schreibt ja hoffentlich irgendwie in irgendeiner Art irgendwie alle Bautagesberichte. So, was steht denn da drin?
Störung der Bauabläufe,
schon mal gut. Was steht da sonst drin?
Wetter, ja. Arbeiten, wo man gearbeitet hat, was man gemacht hat.
Genau. In der Regel sind die Bautagesberichte leistungsorientiert ausgefüllt. Wie viel Mann waren da noch dazu? Ne? Welche Qualifikation? Ja, warum sollen wir das denn dokumentieren? Ihr macht doch Zeitbuchungen, ihr macht ein Aufmaß, ihr stellt eine Rechnung. Über drei andere Dokumente ist dann alles dokumentiert. Der Bautagesbericht muss störungsorientiert ausgefüllt werden. Rein störungsorientiert. Denn der Bautagesbericht verdient für euch jeden Tag Geld. Wenn da drin steht, dass ich als Lüftungsmonteur hier eben nicht die vermaßte Komponente hatte, sondern selber ausmessen musste vor Ort, Bestandsermittlung, Leistungsphase 1 Planer, dann kriege ich Geld dafür, wenn das da drin steht, falls ich ihn nicht angemeldet habe. Ja? Ein Bautagesbericht muss Geld verdienen. Und ganz wichtig, ein Bautagesbericht wird niemals freiwillig an den Auftraggeber versendet. Niemals. Ein Bautagesbericht ist ein Dokument von uns betriebsintern. Und wenn ihr das haben möchten, dann kriegt der Auftraggeber selbstverständlich den Bautagesbericht, aber gegen Einwurf von Münzen. Im Schnitt schaffen wir 15 Euro pro Tag pro Bautagesbericht. Ja? Manche, die es ein bisschen überziehen, schaffen 38 Euro pro Bautagesbericht. Ja, das kriegst du ja irgendwann nicht mehr erklärt. Hintergrund ist, der Fachplaner hat in seiner Leistungsphase 8 die HOI-Leistung Bautagebuch führen. Wie macht der Clevere das jetzt? Der ist ja nur alle zwei Wochen da auf der Baustelle. Der hat ja gar keine Transparenz von der Baustelle. Was macht der Clevere? Der schreibt die Vorbemerkung rein. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, wöchentlich Bautagesberichte zu schreiben und beim Bauleiter abzugeben. LV-Analyse. Unwirksam. Hintergrund, der sammelt jetzt von jedem Gewerk die Bautagesberichte, packt sie in sein Buch, schickt das dem Auftraggeber und schreibt eine Rechnung. Ein Witz. Ein Witz? Schluss damit. Störungsorientierte Baudokumentation ist das A und O, weil sie hilft, die ursprünglich geplante Rendite und Liquidität aufrechtzuerhalten. Nächster Punkt. Kommunikation als Impuls. Wir haben immer das Thema Bindungsanzeige, § 6 Absatz 1. Ich schreibe keine Bindungsanzeige, weil dann vergifte ich das Projekt. Ich habe dann vielleicht später Probleme, weil der viel mehr auf mich draufschaut und so weiter. Nee, anrufen. Hey, ich würde gern leisten, ich will gern, dass wir gemeinsam schnell zum Ziel kommen. Wann kann ich denn jetzt hier? Und wenn du es nicht hinkriegst, morgen, dann muss ich auch mal was dokumentieren. Und dann schreibe ich einen Liebesbrief. Keine stumpfe Vorlage, § 6 Absatz 1. Lieber Auftraggeber, wir würden ganz gerne leisten, das und das ist geplant, wir können aktuell nicht, zeig mir bitte im gemeinsamen Projektinteresse, wann darf ich denn? Oder informiere mich dann, wenn die Vorleistung weg ist. Reicht doch. Grundsätzliche Regeln einhalten, fertig. Diplomatie. Es geht ja nur um Diplomatie, es geht um wertschätzende Kommunikation. Und die ganzen Formvorlagen, die ihr kennt, Beuth Verlag, TÜV, Fachverbände, die sind alle juristisch formuliert. Ist doch klar, dass auf der anderen Seite Emotionalität entsteht und dann man nicht weiterkommt. Ja? Es geht ja gar nicht um, wir sind keine Juristen, wir sind Handwerker, wir sind die Malocher. Sondern das darf auch so geschrieben werden, wenn es die gewisse Struktur einhält. Nächster Punkt. Dann geht es ja darum, wenn Störungen kommen, wenn Änderungswünsche kommen. Ah, Zusatzleistung, Änderungsleistung. Wir brauchen immer diese Denkweise, Planung, Ausschreibung, Preis, Auftrag. So, wenn ihr selber plant, plant ihr erst, ihr macht eine Planung, ihr macht euch Gedanken, welche Masse ihr braucht, ihr macht ein Angebot, anschließend soll ein Auftrag kommen, dann wird geleistet. Wenn der andere plant, ist das genauso. In der VB sind wir generell nicht verpflichtet, Nachträge zu schreiben. Im Gegenteil, nach 3 Absatz 1 VOB ist der Auftraggeber verpflichtet, Nachtragsleistungsverzeichnis zu erstellen. Jetzt sind wir wieder beim armen Fachplaner, der will ja 30-50% verteidigen. Warum sollte jetzt ein Planer motiviert sein, ein Nachtragsleistungsverzeichnis zu erstellen? Da muss der sich ja wieder eindenken, die Planung kostet seine Zeit und sein Geld. Da muss er nochmal ein LV erstellen für den Nachtrag, kostet Zeit und Geld. Dann sagt er, Handwerker muss das machen. Ihr Lieben, das muss euch klar sein. Wenn wir in der VOB sind und wir haben diesen Part hier als Vertragskonstrukt. Ja? Und wir schreiben im Jahr, keine Ahnung, wie viele Nachträge schreibt ihr denn im Jahr? Wer schreibt denn mehr als 50 Nachträge im Jahr? Der eine oder andere, wer schreibt denn mehr als 100 im Jahr? Immer noch ein paar. So, dann machen wir ruhig mal das Mittel. Holen wir doch mal 50 Nachträge. Muss euch mal klar sein. Ihr schreibt 50 Nachträge im Jahr. Ne? Die macht ihr auch noch. Die frisiert ihr mit höheren Zuschlagssätzen und so weiter. Freut euch, dass ihr Nachträge schreiben dürft. So, was da rein muss, ist die Nachtragserstellungspauschale. Und zwar von 1.000 Euro. 50.000 Euro spendet ihr den Auftraggebern, wenn ihr nicht die Nachtragserstellungspauschale mit reinnimmt. Hintergrund in der VBC steht in DIN 1892 Nummer 4.2.3, es ist eine besondere Leistung, die vergütungspflichtig ist. Es kann doch nicht einseitig so sein, dass der Auftraggeber wünschen kann und alles umsonst kriegt von uns. Das sieht die VB nicht so vor. Die VB ist ein ganz faires Vergütungsmodell, ein ganz faires Vertragsmodell. Ja, und das sind so Potenziale, wo dann ruckzuck Liquidität reinkommt und die Rendite auch wieder gehalten bleibt. Weil wenn wir als Projektleiter uns reindenken, technisch irgendwas klären mit dem Hersteller, Massen ermitteln, dann noch mit den Monteuren sprechen, einen Montageplan noch draufsetzen, dann lösen wir das Planungsproblem des Auftraggebers. Und das Koordinationsproblem des Auftraggebers. Aber doch nicht mehr umsonst, bitte. Nächster Punkt, zeitabhängig. Ein ganz entscheidender Punkt, ein ganz entscheidender Impuls. Wir vereinbaren die Vergütungsansprüche immer von Vertragsbeginn bis Vertragsende. Immer. Wenn eine Baubeginnverschiebung kommt, grundsätzlich Anspruch auf neue Preise. Wenn ein Bau länger läuft als geplant in eine Bauzeitverlängerung, jetzt gehe ich noch gar nicht um Bauzeitnachtrag, dann dürfen wir das, was wir hier vereinbart haben, zeitabhängig bewerten. Lohnsteigerung, Stoffeinkaufsteigerung, Nahrungsmitteleinkauf, aber viel wichtiger auch AGKs, allgemeine Geschäftskosten. Wir als Berater sind ja Teil von höheren AGKs, damit man das bekommt, was einem zusteht. Das kriegt man alles in neue Preise ab einem vertraglich vereinbarten Endtermin, den man natürlich unverschuldet überzieht. Eigenverschulden muss man natürlich dafür stehen. Kriegst du durch neue Einheitspreise vergütet. Und das ist in der baubetrieblichen Sache ein riesen blinder Fleck in der einschlägigen Ausbildung. Dass wir neue Preise haben ab Endtermin, auch im Pauschalvertrag. Ganz wichtige Denkweise. Und das ist auch schon daher logisch und denkbar, weil wir dieses Prinzip eben besprochen haben, dieses Verschieben. Ja? Wenn uns hier 150.000 fehlen und wir machen keinen Bauzeitnachtrag, dann behalten wir uns die Kosten vor und machen ab einem überschreitenden Endtermin eben durch höhere Preise nochmal rückwirkend die Unterdeckungen mit geltend. Das Geld liegen zu lassen, ist ein No-Go. Stundenlohnarbeiten. Wer von euch, jetzt bin ich gespannt, wer von euch trägt bei den Stundenlohnarbeiten 65 Euro ein? Wer von euch trägt 85 Euro ein? Wer von euch trägt 100 Euro ein? Okay, so. Dann schauen wir mal ganz kurz in den Impuls. Ihr kennt das LV, ist jedem bekannt. Wir haben vorne die Vorbemerkungen, wir haben die Langtexte und wir haben den Preis. Und hier unten steht irgendwas mit Stundenlohnarbeiten für. Ein Obermonteur, ein Monteur, ein Helfer. Was stehen denn so für Stunden drin in den LVs? Ruft noch was zu. Unterschiedlich, genau.
40.
Das finde ich dann immer nachteilhaft. Ja. Oder man kann ein bisschen ausgehen, dass es... Ja, machen wir 40, 10, ne? Vielleicht mal 100. So, und jetzt kommt Strategie. Wir Handwerker sind doch clever, wenn wir strategisch denken und lernen und das Thema ausführen. Wenn wir hier unten einen Angebotswert von 700.000 Euro stehen haben, und wir haben hier 40 Stunden für drei Qualifikationen, ne? Obermonteur, Monteur, Helfer. Dann habe ich ja 120 Stunden hier stehen. Wenn ich jetzt 80 Euro eintrage und ich mache in Zukunft 180 Euro rein, Achtung, 180 Euro rein, dann habe ich ja 120 mal 100 Euro mehr, 12.000 Euro mehr. Dann hätte ich hier 12.000 Euro mehr. Was glaubt ihr, ist das relevant für den Nettoangebotspreis, um noch beauftragungsfähig zu werden? Es ist völlig unrelevant, welche Zahl hier drin steht. Weil bei solchen Auftragswerten ist das kaum relevant für den Gesamtendpreis. Jetzt muss man sich die Frage stellen, oh, was ist denn jetzt so die Grenze? Ja, was kriegt man denn jetzt als Monteur durch draußen? Und ihr Lieben, ich kann euch eins sagen. Wir haben eine Rechtsprechung dreifach ortsüblich überhöht als Sittenwidrigkeit. Das heißt, die unter euch, die eben bei 100 Euro aufgezeigt haben, da dürft ihr auf keinen Fall mit über 300 Euro gehen, weil das fliegt euch um die Ohren. Heißt aber im Umkehrschluss, alles unter 300 Euro ist problemlos. Ja, wenn ihr natürlich einen Wettbewerb schafft. Das heißt aber im Umkehrschluss, die Benchmark, die wir in Deutschland schaffen, sind 165 Euro für einen Monteur, für einen Helfer und für einen Obermonteur. Die besten bei uns im Betrieb oder von den Betrieben ist aktuell ein Elektriker aus Dresden, der hat 262 Euro die Stunde beim Auftrag platziert und hat nach drei Monaten Bauzeit 622 Stunden abgerechnet und bezahlt bekommen, weil nichts vor Ort koordiniert ist. Nichts. Und wir im Handwerk lernen nicht den Unterschied zwischen Verrechnungssatz und Vollkostensatz. Ja, Vollkostensatz fängt so ab 100 Euro an, Spaß zu machen, weil er dann gewinnträchtig ist. Aber alles bei 65 Euro ist Verrechnungssatz. Wenn ich kein Material verkaufen kann, keine Geräte mit verkaufen kann, dann lege ich Geld drauf pro Stunde. Muss uns klar sein. Dann freut man sich, oh, ich habe in dem Jahr 1000 Stunden geschrieben, ja, hast du 1000 mal 20 Euro Verlust gemacht. Ja, mindestens. Ja, ein ganz, ganz entscheidender Impuls, dass man den für sich selber entdeckt, aber dann auch strategisch marktgerecht hochschraubt. Es kann doch nicht sein, wenn ich jetzt hier in Frankfurt zum Volkswagenhändler fahre, dann ist die erste Frage vom Werkstattmeister, Herr Scheibe, sind Sie fein mit 220 Euro die Stunde Meister? Ja, was soll ich denn sagen? Soll ich sagen, nein? Da sagt der, fahren Sie zum anderen. Da sagt der andere, sind Sie fein mit 220 Euro die Stunde für Meister, Kfz? Ist auch ein Handwerker. Ja? Wir haben in unserer Branche im Bau da Nachholbedarf und das geht. So, Mangelmanagement, ein kurzer Impuls nur. Natürlich haftet ihr, natürlich habt ihr Gewährleistung. Aber nach Endtermin und die Abnahme ist gelaufen und der Auftraggeber ruft an, ey, da kommt keine Luft raus, ey, da hinten tropft es. Lieber Auftraggeber, ich komme gerne raus, Kostet Anfahrtspauschale, kostet Rechercheaufwand, kostet Abfahrtspauschale. Ein Auftraggeber in der heutigen Zeit kriegt es nicht mehr hin, seiner Beweislast nachzukommen und euch zu beweisen, dass euer Mangel vor der Abnahme da war. Und nur dann haftet ihr dafür. Ganz wichtiger Punkt. Ich habe ganz oft Metallbauer, die fahren tausende Stunden raus, Metalltüren ausbessern. Ausdengeln, neu lackieren. Das ist nicht deren Job. Es gibt eine Abnahme, da war die Tür mangelfrei, jetzt haben sie nicht geschützt. Das wird bezahlt. Ja? Wir sind im Handwerk, wir brauchen keine Garantie zu geben. Und viele Auftraggeber denken, ja, wir garantieren jetzt 5 Jahre oder 5,5 oder 4 Jahre, dass das alles funktioniert. Ja, das ist ein riesen Mindset-Fuck. Das gibt's nicht. Ja? Da einfach ein ganz wichtiger Impuls, genau hinzugucken. Und der letzte Impuls einfach, Liquidität, A und O. Das A und O. Wenn ich keine Vorauszahlung bekomme und keine Vorauszahlung brauche, dann muss ich ja schauen, wie kriege ich Liquidität ins Haus. Und ein Thema möchte ich mit euch besprechen, das Thema Aufmaß. Wer von euch macht denn Aufmaße? Müssten eigentlich alle sein, richtig? Auch beim Pauschal. So, ihr müsst ja nachkalkulieren. So. Die VB hat auch im Teil C klare Vorgaben, wie ein Aufmaß genommen wird. Das Aufmaß ist die Nebenpflicht. Unvergütet wird daraus gezogen aus der Planung. Wie soll ich jetzt als Handwerker ein Aufmaß im Büro aus der Planung ziehen, wenn die Ausführungsplanung Schrott ist und ich anfange zu arbeiten? Wie soll ich anfangen, ein Aufmaß aus der Planung rauszuziehen, wenn die ständig noch geändert wird oder erweitert wird? Die Folge ist, der Planer sagt bei euch im Kick-Off-Gespräch, wir machen hier Vor-Ort-Aufmaß. Und übrigens das Vor-Ort-Aufmaß, das muss so aussehen, wie ich das hier vorgebe. Tak, 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 tak. Raumbezogen, Maßketten, alles. So. Was läuft? Der Planer schiebt wieder seine Planungsverantwortung auf euch und die Folge davon, dass man nicht nach Plan aufmessen kann. Und eure Mitarbeiter laufen tausende Stunden im Jahr auf Baustellen rum, um zu dokumentieren, dass ihr abrechnen könnt. Sieht die VB nicht so vor. Sieht auch ein BGB-Vertrag in Verbindung mit der VBC nicht so vor, weil die VBC das regelt. Heißt für euch, wenn ihr vor Ort Aufmaße machen müsst, dann sorgt vorher für eine Prüfung der Ausführungsplanung, Impuls Nummer 2. Sorgt dafür, dass klar wird durch eine strategische Dokumentation, dass der Auftraggeber versteht, Planung war nicht so gut oder du hast nicht genug, früh genug Entscheidungen getroffen. Und dann sagt ihr, ich mache gerne Aufmaß vor Ort, kostet aber Geld. Es ist ein Stundenzettel für ein Vor-Ort-Aufmaß. Es steht euch zu, 18299 VBC im Abschnitt 5. Ja? Ob man das alles durchzieht, und wir reden hier ruckzuck über Vergütungsansprüche, Viertelmillionen größer, je nachdem, wie groß eure Betriebe sind, muss man einfach das Thema wissen, auf dem Schirm haben und dann gemeinsam einen Mittelweg finden mit Auftraggeber und Planer. Und am schönsten finde ich das, wenn man das, wie die Schiedsrichter das im Leistungssport machen, mit Klarheit und von Transparenz von Beginn an macht. Man hat ein Kick-Off-Gespräch und man stellt jetzt dar, so machen wir Ausführungsplanungsprüfung, so machen wir die Montageplanung, so machen wir Stundenlohnzettel, so machen wir Aufmaß. Das gebe ich alles zu Protokoll und dann wirkt das Protokoll wie? Was ist die Folge, wenn das alles im Protokoll drin steht? Es ist bindend. Ein Protokoll wirkt vertragsdetaillierend und gilt für alle Parteien. Und dann hat der Planer eben keine Möglichkeit mehr, euch zu pieksen, euch dahin rauszuziehen, hier einen Vergütungsanspruch zu markieren, denn ein Aufmaß geht sofort mit der Rechnung raus. Es gibt in Deutschland keine Prüffrist für ein Aufmaß, was die Planer euch alle verkaufen. Ja, ich brauche noch 2 Wochen. Ne, wenn wir ein Aufmaß machen, in 2 Wochen habe ich Prüfzeit und dann könnt ihr die Rechnung stellen. Ist ein Ammenmärchen. Die VB möchte gerne, dass schnell Liquidität entsteht beim Handwerker. Das heißt, Aufmaß und Rechnung zur gleichen Zeit an den Auftraggeber. CC-Planer. Damit wir scharf stellen, damit wir Liquidität im Blick haben, damit die Zahlung kommt, damit die Zahlungsfälligkeit schnell entsteht, damit wir eskalieren können. Das sind Ammenmärchen, die draußen jeden Tag erzählt werden, bundesweit. Ja? Logisch, ich als Fachplaner, 30-50% Rendite, aufwandsneutrales Honorar, habe ja auch keine Lust, vor Ort zu kommen mit euch und dann noch so viele Aufmaßblätter da prüfen, kostet ja Zeit, kostet ja sein Geld. Ja? Ihr merkt, ich überziehe das ein bisschen, das Thema emotional, aber das muss hängen bleiben. Ja, der Planer hat in den meisten Fällen keine Möglichkeiten, euch zu treiben. Ja? Und das Letzte, was ich euch mitgeben möchte, ist ganz einfach, ihr habt in den Tüten, wo ist Peter, ihr habt in den Tüten, ich glaube ein Buch von mir ist dabei, da haben wir für euch mal ein paar Themen auch nochmal aufgedröselt, wo ihr euch Gedanken machen könnt, insbesondere ja, über das Thema Stundensätze, insbesondere über das Thema Bauzeit, dass euch klar wird, was man aktuell den Auftraggebern nicht abrechnet, was einem zusteht, und über das Thema Nachtragserstellungspauschalen. Das hatten wir auch, glaube ich, bei Groß gemacht, ne? In dem ersten Workshop. Da kommen ja richtig Summen bei raus, was man da liegen lässt. Und wir hatten es gestern bei dem Dachdecker, der hat gestern gegen Anwalt, Auftraggeber und Sachverständiger, der war alleine da als Handwerksmeister, mit uns natürlich im Rücken, war der alleine da und hat aus 420.000 Euro Kündigungsvergütung, 700.000 Euro wurden gekündigt, Leistung. Wir haben 420.000 Euro Kündigungsvergütung berechnet, hat er 330.000 durchgesetzt. Der Anwalt von ihm hat gesagt, mehr als 5% BGB kriegen wir nicht hin. Und das ist so mein Schlusssatz. Neben den Fachplanern und den Architekten, die ich nicht leiden kann, hasse ich abgrundtief Anwälte, denn sie sind Urteilstheoretiker. Anwälte gucken rein vom BGH, vom Bundesgerichtshof. Sie gucken nur, was hat der Bundesgerichtshof entschieden, und sagen euch, ihr habt zu wenig dokumentiert, kriegen wir nicht durch. Im BGB steht 5%. Die haben doch keine Ahnung von Technik, die haben keine Ahnung von Zahlen, die halten uns Handwerker klein, weil sie selber diese Dinge niemals durchbekommen. Die Credo in ganz Deutschland ist, und da werde ich gehatet für im Netz überall, ein Handwerker kriegt heutzutage keine Bauzeitnachträge durch. Wir haben gestern allein mit 30 Betrieben in 3 Monaten 1,5 Millionen Euro Nachträge für Bauzeiten durchbekommen. Das kriegt keiner hin draußen, weil die diesen Dreiklang nicht hinkriegen. Technik, VB und Baubetriebswirtschaft. Und das kriegt ihr alle hin. Und das ist so mein Schlusssatz, ihr Lieben. Steht auf, sorgt dafür, dass das ehrbare Handwerk, für das wir alle einstehen, wieder Wertschätzung bekommt, auf Augenhöhe Projekte abwickelt, egal ob eigengeplant, selbstkoordiniert oder fremdgeplant, damit wir einfach wieder zum aktiven Projekttreiber werden und wegkommen von diesem Stress, Druck, schlaflosen Nächten und von dem getriebenen Sein, wo wir am Ende die Gearschten sind.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt www.vob.de/termin und buche dir einen Termin. In diesem 30-minütigen, unverbindlichen Erstgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du für die Klarheit und Transparenz vor Beginn der Ausführung sorgst und wie du in gestörten Bauprojekten das vergütet bekommst, was dir zusteht. Vergiss eine Sache bitte nicht. Deine Projekte verbessern sich nicht von alleine. Du brauchst einen Trainer, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen und Dokumente du erstellen sollst und welche nicht. Wir haben Betriebe in ganz Deutschland und allen Gewerken in kleinen und Megaprojekten dabei geholfen, ihren Handwerksbetrieb wieder auf Augenhöhe zurückzubringen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann sichere dir jetzt einen Termin unter www.vob.de/termin.